Ja, ich fühle mich sehr geehrt, da jetzt über diesen anderen, weiteren Aspekt noch ein paar Worte zu sagen. Und Wilhelm Firbas ist seit vielen Jahren mein Mentor, er ist ein Wegbegleiter und seit 2011 ist er auch mein Vizepräsident der Österreichischen Gesellschaft für Medical Anthropology. Kurz ein paar Worte dazu, also sie wurde 2011 gegründet und es ging uns eigentlich vor allen Dingen auch um eine Verbindung zwischen Medizin und Sozialanthropologie oder auch Kulturanthropologie, aber auch mit mehreren weiteren Fächern und vor allen Dingen, dass die Bedeutung von Kultur und Gesellschaft in allen Belangen, was Medizin, also Heilung, Prävention und Gesundheitsförderung betrifft, wirklich wieder den Standpunkt bekommt, den es lange gehabt hat und den es auch verdient. Wilhelm Firbas war von Anfang an mit dabei und wir fanden es großartig, dass er da halt immer beigetragen hat mit seinem medizinischen, aber auch sozialen und kulturellen Wissen, mit seinem Verständnis auch für Fächerverbindungen und er auch immer großen Weitblick irgendwie gezeigt hat und uns tatkräftig unterstützt hat. Vielleicht ganz kurz, was ist Medical Anthropology? Sie untersucht Krankheit, Heilung und Gesundheit im soziokulturellen Kontext, also ganz kurz gesagt. Es ist eine multidisziplinäre Wissenschaft, das heißt, sie bezieht viele verschiedene Wissenschaften mit ein. Links sehen Sie den Kopf, das könnte der Kopf von Wilhelm Firbas sein. Sieht ihm, naja, vielleicht nicht so ganz ähnlich. Aber hier sehen Sie, ich weiß nicht, wie gut man es lesen kann, aber alle diese Fächer, die mit der Medical Anthropology zu tun haben. Die Medical Anthropology im internationalen Raum versteht sich da aber als übergreifend und somit ist sie einerseits eine Basiswissenschaft auch für die Medizin, andererseits ist sie die übergreifende Wissenschaft, die sich auch mit sehr komplexen Phänomenen beschäftigt. Diese Untersuchung von diesen medizinischen Seiten, also Heilung, Gesundheit und so, betrifft alle Medizinsysteme. Das heißt, nicht nur jetzt so Drittweltländer wie zum Beispiel in Nepal, sondern auch unsere eigene moderne Biomedizin. Also es ist ein selbstreflexives Fach und was eigentlich vor allen Dingen im angloamerikanischen Raum als sehr wichtig gesehen wird, wo es schon seit vielen Jahrzehnten eine sehr gut etablierte Wissenschaft ist und uns ist das auch wichtig. Es ist aber nicht nur eine Wissenschaft, die jetzt irgendwie Wissen irgendwie herausfinden will und überzeugen soll, sondern sehr wichtig ist dabei auch die Umsetzung in die Praxis, weil letztlich geht es darum, wie kann man eben unter bestimmten Bedingungen, Lebensbedingungen, in bestimmten Situationen, also auch gesellschaftlichen oder politischen, die möglichst beste Gesundheitsversorgung irgendwie finden, die manchmal auch eben integrativ ist, wie es in einigen Ländern, ja zum Beispiel auch einigen asiatischen Ländern wie Bhutan, China, Indien irgendwie schon realisiert ist. Und insbesondere ist sie natürlich auch Diversity- und Gender-orientiert. Wir legen auch Wert auf eine fundierte theoretische Basis, also die wissenschafts- und erkenntnistheoretischen Grundlagen eines unabhängigen, multidisziplinären Faches sind da wichtig. Das heißt, das Einbeziehen von dem jeweiligen Weltbild, sei es klassisch-naturwissenschaftlich, systemisch oder non-dual, wie es in den drei großen asiatischen Schriftkulturen ausführlich dargelegt ist, dass man auch das Konzept der Person, das in einer Kultur, in einer Gesellschaft vorherrscht, berücksichtigt. Auch zum Beispiel so die erkenntnistheoretische Frage, wie wird Lebenswelt konstruiert, wie wird sie erfahren, was wird als wirklich angesehen und was ist wahr. Und das ist eben ganz wichtig in transkulturellen Bereichen. Es geht dann letztlich auch um Konzepte von Krankheitsentstehung und Theorien über Behandlungseffekte in der jeweiligen Gesellschaft Und wir forschen insbesondere auch nach über die Wirkungsmechanismen, also wie funktioniert Heilung, sei es jetzt in der Biomedizin, sei es irgendwie in traditionellen Heilsystemen anderer Kulturen. Und vor allen Dingen verbinden wir verschiedene Ebenen miteinander, also die somatische, geistig-emotionale, soziale, spirituelle, dann die Umwelt, auch die ganze Einbindung in den Kosmos und so weiter. Also es ist, wie gesagt, ein seit langem gut etabliertes Gebiet. Wir haben den englischsprachigen Begriff beibehalten. Das ist eine Sache der Begriffsgeschichte. Vor allen Dingen ist in Mitteleuropa, also im deutschsprachigen Raum, durch die Trennung der biologischen Anthropologie und der Kultur- und Sozialanthropologie ist ein gewisser Wurstel entstanden. Daher ist Medizinanthropologie, da versteht man meistens das auf biologischer Basis, halt das Medizinische, aber es geht uns wirklich um die Einbeziehung auch irgendwie von Gesellschaft und Kultur. Und dieser Begriff hat sich auch international durchgesetzt, also Medical Anthropology, genauso wie zum Beispiel Public Health. Und sie könnte auch wirklich eine wertvolle Basis, ein Basisfach für die Medizin sein und für das Studium. Und Wilhelm Firbas hat sich auch immer dafür eingesetzt, auch bei der Erneuerung des Medizincurriculums, dass man den Studierenden etwas bietet, so als Einführung, wo sie gewisse Grundlagen lernen, also die Medical Anthropology auch als Pflichtfach zu integrieren. Das ist leider bei der letzten Erneuerung des Curriculums auf der MOW nicht gelungen. Aber Wilhelm Firbas zeigt sich da optimistisch, dass es vielleicht bei der nächsten Erneuerung dann doch endlich berücksichtigt werden. In vielen Ländern ist das bereits der Fall, also in europäischen Ländern wie zum Beispiel Norwegen, aber auch Großbritannien natürlich, aber das gehört zum angloamerikanischen Raum, es ist ganz wichtig. Dort existiert Medical Anthropology seit mehreren Jahrzehnten bereits auch als eigenes Studienfach, das mit einem Masters, auch mit einem PhD abgeschlossen werden kann. An der Karl-Landsteiner Universität in Krems haben die das auch schon implementiert. Es sind zwar nur 9 Stunden, also im ersten Studienjahr, aber es gibt es zumindest. Unsere Wege haben sich aber schon viel früher gekreuzt, und zwar durch unsere Tätigkeiten in Nepal. Wilhelm Firbas hat sich von Anfang an sehr für dieses Dulittle Hospital eingesetzt, für den Aufbau. Er war in allen wichtigen Phasen dabei, zuletzt auch nach den schrecklichen Erdbeben 2015, wo er sich sehr engagiert hat, durch Benefizveranstaltungen auch so ein Fundraising zu machen. Und er hat dort durch seine vielfältigen Tätigkeiten, ist er halt irgendwie auch integriert worden, ist vielfach geehrt worden, war auch Teil irgendwie von dem Ganzen. Und Nepal ist natürlich auch ein Paradies für Vogelkundler. Manchmal blickt man ja da kaum mehr durch, wie auf diesem Foto. Aber Federn, Flügel haben in diesem kulturellen Bereich irgendwie eine ganz große Bedeutung, also als Flugsymbolik, ne? Zum Beispiel für traditionelle Heiler wie Schamanen, die ihren Kopfschmuck darauf irgendwie Federn haben. Hier sehen Sie Pfauenfedern. Ich weiß nicht einmal, wie gut Pfauen wirklich fliegen können. Ich glaube, längere Strecken nicht so ganz. Trotzdem, es kommt immer auf die Verfügbarkeit darauf an. Zum Beispiel in Südnepal sind die Pfauenfedern, die ja auch für den Buddhismus eine große Bedeutung haben, halt sehr beliebt. In Nordnepal sind es meistens dann Adlerfedern oder von ähnlichen Vögeln. Aber alles bedeutet irgendwie die Symbolik halt auch irgendwie mit dem Geist fliegen zu können. Es gibt auch andere beflügelte Wesen in dieser Kultur. Also der Tiger mit Flügel, das ist ja für mich das Nonplusultra irgendwie für als Symbol für Kraft und Wissen und Erkenntnisgewinnung. Wie weit der wirklich fliegen kann, außer im übertragenen Sinne, weiß ich nicht so ganz. Es gibt in Nepal aber auch genug Arbeit für die Vogelschützer, zum Beispiel das BirdLife, das internationale. Es gibt dort vor allen Dingen indische Händler die Vögel aus dem Süden bringen, sie dort verkaufen. Und die legen ja ziemlich weite Strecken auch zurück. Und es wird oft wirklich als Tierquälerei bezeichnet. Und sie werden besonders auch in buddhistischen Städten zum Verkauf angeboten, weil es den Buddhisten natürlich besonders gebührt, dass sie die Vögel kaufen, um sie freizulassen. Aber wie gesagt, nach diesen Torturen, wie weit den Vögeln das noch hilft, das ist eine andere Frage. Ja, während Wilhelm Fierbas irgendwie jede Menge von Ehrungen über sich ergehen ließ und ergehen lassen musste, zum Beispiel im Doolittle Hospital, auch an der Kathmandu University, die jetzt nicht direkt in Kathmandu ist, wie der Name sagen würde, sondern eigentlich neben dem Doolittle Hospital und eng damit verbunden ist, auch eine, so wie das Doolittle Hospital, ein sehr modernes Spital ist, und die Kathmandu-Universität auch eine sehr, sehr moderne medizinische Universität ist. Währenddessen war ich hinter den sieben Bergen, habe Feldforschung betrieben, vor allen Dingen zu traditionellen Heilmethoden, aber auch der Beziehung zwischen Biomedizin und traditionellen Heilmethoden und vor allen Dingen wieder auch über die therapeutischen Wirkfaktoren. Wie begann das Ganze? Sie sehen hier Dr. Ram Shrestha. Ich habe jetzt der Einfachheit halber alle anderen Titel, die er mittlerweile erworben hat, und das sind sehr viele, da weggelassen. Er war der erste Medizinstudent in Wien aus Nepal und er war sehr, sehr erfolgreich. Also er hat begonnen dann auch mit dem Aufbau des Spitals. Das war ihm wirklich irgendwie ein Herzenswunsch und ein großes Anliegen. Und hier Professor Fierbas hat sich da wirklich nicht nur um den ersten nepalesischen Medizinstudenten, sondern auch die weiteren, die dann folgten, wirklich in wunderbarer Weise irgendwie sie betreut und uns um sie gekümmert. Und diese weiteren Studenten waren natürlich auch ermutigt durch die großen Erfolge, also von dem ersten Ram Shrestha. Und in der Folge entstanden dann einige Diplomarbeiten, die sehr bemerkenswert waren, weil sie versucht haben, eben die Innensicht mit der Außensicht, also das Emische und das Ethische, weitgehend zu verschränken. Zum Beispiel eine außergewöhnliche Arbeit von Herrn Dr. Tipu Makacho Shrestha über traditionelle und moderne Medizin, und er hat untersucht irgendwie, wie sich die Menschen bei welchen Problemen irgendwie dann ihren Heiler, Heilerin, ihr Spital oder irgendwas finden, und wenn sie nicht zufrieden sind und nicht adäquat behandelt werden, dann suchen sie eben weiter. Also er hat da zum Beispiel so eine Reihe von Kriterien da irgendwie Daten dazu gesammelt, zum Beispiel die Zufriedenheit, mit welchen Leiden suchen sie welche Einrichtungen auf und wohin gehen sie zuerst und wo gehen sie nachher. Und er hat hier zum Beispiel auch so ein Treatment-Seeking-Flowchart aufgestellt, und es ist ganz bemerkenswert, weil Arbeiten dieser Art gibt es ganz, ganz wenige. Und dazu muss man sagen, dass Tipu Shrestha wirklich halt schon beide Kulturen gekannt hat, beide Medizinsysteme, und das war hier wirklich sehr wertvoll. Eine andere außergewöhnliche Diplomarbeit von Achyut Shrestha, der hat über Gender-Aspekte traditioneller Nevari-Heilerinnen geschrieben, und auch sehr bemerkenswert, weil er in dem ersten Teil der Diplomarbeit eigentlich sehr tief eingegangen ist auf die Kultur, also selbst auch ein Neva. Tipu Shrestha ist auch ein Neva, und über die politischen Hintergründe, die sozialen Hintergründe und was passiert auch, also nicht nur mit Interviews, sondern auch mit teilnehmender Beobachtung gearbeitet. Er hat eine sehr einfühlsame Feldforschung betrieben und wirklich auch sehr viel entdeckt über genderspezifische Behandlungs- und Verhaltensmuster. Wir haben dann in der Gesellschaft für Medical Anthropology, wir geben auch eine Buchreihe raus, und wir haben ihn zu unserem Vorwortschreiber irgendwie erkoren, weil er das kann er wirklich so gut, und er ist so, sein Geist ist so breit gespannt, er ist so belesen, er hat eigentlich zu allem was zu sagen, also das ist ganz toll. Und last not least möchte ich darauf hinweisen, dass Wilhelm Fierders irgendwie bei vielen Defensors, also von mir betreuten Diplomarbeiten, aber auch von anderen als Diplomprüfer fungiert hat. Und was dabei wirklich bemerkenswert ist, ist, dass er immer so informiert wäre, als wäre er wirklich genau von dem Fach, das da zur Debatte irgendwie steht. Wir haben ihn dann auch als Moderator eingesetzt bei unseren Symposien, das die Gesellschaft veranstaltet. Und er hat uns wirklich in all den Jahren noch Kräften unterstützt. Und mit viel Dankbarkeit wünsche ich alles Gute zum Geburtstag.